Mächtig einfach. Mit Sky Stream hast du alle deine Streaming-Apps auf Knopfdruck. Erlebe die neuesten Filme und Serien, inklusive Paramount Plus, Netflix und dem gesamten Live-Sport. Mächtig einfach. Sky. Wo Unterhaltung zu Hause ist.
Gehst du auch manchmal ins Kino, Doris?
Ja klar, aber nur, wenn ich was richtig Großes sehen will.
Politisches, bombastisches Verschwörungstheorie-Kino zum Beispiel?
Ja, ich würde sagen, das klingt total nach meinem Geschmack, vor allem, weil man darüber so gut reden kann.
Und deshalb machen wir heute die erste Film-Edition im Serienreif-Podcast und sprechen mit einem wahren Filmexperten über das wilde politische Kino, das uns gerade aus Hollywood erreicht. Paul Thomas Andersons One Battle After Another, Yorgos Lanthimos' Bougonia
und den diese Woche im Kino startenden neuen Film von Ari Aster, Eddington. Außerdem möchte unser Gast auch über Serien plaudern. Ich bin Doris Prisching.
Und ich, Valerie Dierk, Filmredakteurin beim Standard. Unser Gast, dessen Namen wir immer noch nicht verraten haben, saß anno dazumal in meinem Sessel, leitete im Anschluss die Biennale, dann das Filmmuseum und brachte Anfang des Jahres seine erste Regiearbeit, Henry Fonda for President, ins Kino. Er ist ein Kenner der USA und Hollywoods. Willkommen in unserem Podcast, Alexander Horvath.
Hallo, danke für die Einladung.
Wir kommen gerade aus der über zweistündigen Pressevorführung von Eddington, sind quasi vom Kino hier ins Studio gerollt. In Eddington spielt Joaquin Phoenix den Kleinstadt-Sheriff Joe Cross, der sich während der Covid-Pandemie radikalisiert und gegen Pedro Pascal, Ted Garcia genannt, um das Bürgermeisteramt antritt. Ich habe ihn schon im Mai in Cannes gesehen. Was ist aber euer erster Eindruck? Das würde mich interessieren und vielleicht auch ohne das Ende zu verraten.
Und in zwei Sätzen.
Man ist natürlich unvorbereitet, wenn man gerade rauskommt aus einem Film. Ich habe ein bisschen was gelesen darüber, bin nicht wirklich begeistert. Habe ihn mir schon mit Interesse angesehen, weil er halt so ein Smarty ist, der Ari Aster. Und es kommt mir ein bisschen vor, als würde er mit einer Schrotflinte, alle Bullet Points, ein passender Begriff, wenn man an Schrotflinten denkt, alle Bullet Points, die uns in den letzten 5 Jahren so in der gesellschaftlichen Debatte und über soziale Medien und über politische Divisiveness gehört haben, die mit so einer Schrotflinte oder Spraygun an die Wand knallen und wir sollen uns dann so die Wege dazwischen aussuchen oder wie wir das alles interpretieren. Eine besonders konsequente Handhabung der Gedankengänge, die einem da in den Sinn kommen könnten, spüre ich zumindest bei dieser ersten Begegnung nicht.
Meine zwei Sätze sind eigentlich nur ein Satz. Das eine ist, soll noch einer sagen, Corona hat nichts verändert. Das ist jetzt mein plakativer, pointierter erster Satz.
Aber da kommen wir später noch darauf zurück, weil ich denke, diese Filme zeigen doch recht gut die Nachwirkungen der Covid-Pandemie in der Art und Weise, wie sie bestimmte Themen behandeln und wie sie Humor einsetzen. Vielleicht kommen wir zurück auf Ari Aster. Jahrgang 1986, also ein bisschen älter als ich, ist einer jener gehypten Regisseure, der mit dem Studio A24 berühmt wurde. Die Arthouse-Horrorfilme Hereditary und Midsommar sind schon Kultklassiker. Beau Is Afraid, seine erste Zusammenarbeit mit Joaquin Phoenix, wurde eher kritisch rezipiert. Beau ist auch der erste Aster-Film, in dem die tiefenpsychologische Ebene seines Protagonisten komplett mit der bedrohlichen Außenwelt verschränkt wird. Auch in Eddington gehen Politik, Psyche und Emotionalität in einigen Figuren explosive Allianzen ein. Konntet ihr der Figur des Sheriffs, die auch von Joaquin Phoenix gespielt wird, und ihren Motivationen etwas abgewinnen? Alex?
Naja, wenn man an diesen letzten Film Beau Is Afraid denkt, dann könnte man schon sagen, dass das ein bisschen eine Fortsetzung ist dieser Figur oder dass sich Phoenix und Aster offenbar wohlfühlen in dieser Auslotung solcher, sagen wir, psychosexueller Dimensionen, die mir allerdings insgesamt in diesen Filmen, die wir da besprechen und so im gegenwärtigen Kino, das gewisse politische Absichten hegt, kommt mir diese psychosexuelle Dimension insgesamt viel präsenter vor, also in früheren Epochen des politisch paranoischen Kinos, wiewohl mir da ein Moment einfällt aus dem Manchurian Candidate aus den frühen 60er Jahren. An den hat mich jetzt das Ende von Eddington gerade erinnert. Diese Schwiegermutter und der...
Wollen wir das verraten, ja, das Ende?
Ich versuche nicht zu spoilern, aber es geht um Schwiegermutter und Protagonist. Und so wie die da auf einmal aufgestellt werden am Ende des Films, musste ich halt an Angela Lansbury und Laurence Harvey in Manchurian Candidate denken. Aber nichtsdestotrotz, wenn man zum Beispiel den Beginn von One Battle After Another sich überlegt, diesen Colonel Lockjaw, den Sean Penn spielt, und die schwarze Revolutionärin von Teyana Taylor gespielt, und wie die da sich ineinander verkrallen oder wie immer man das nennen will. Oder wenn man an das Grundsetting von Bugonia denkt, die gefangene Schöne im Keller, auch der Mutterfetisch von Jesse Plemons in diesem Film, dann ist das schon irgendwie viel präsenter und kommt mir vor, dahinter steht sicher auch die Einsicht, dass wir die Verläufe, die Bewegungen in der Gesellschaft, die Debatten, die politischen Strömungen und dieses Gefahrenpotenzial, das aller Orten beschworen wird, nicht denken können ohne den Rekurs auf das, was in unseren Hirnen und Herzen und Drüsen abgeht und wie sehr die Politik und auch das mediale Geschehen mittlerweile auch setzt auf eine Beteiligung dieser psychischen Vorgänge. Also das ist ja auch in meinem Film ein bisschen so eine These, dass das Dreamlife oder dass die Imagination einen ganz, ganz zentralen Anteil daran hat, wohin die Welt oder wohin eine Gesellschaft politisch geht.
Ja, ich möchte noch was zu sagen. Wer würde behaupten, Corona hat nichts verändert? Mir ist in den Sinn gekommen, bei Ansicht des Films, erstens einmal, während Corona war, ja, kam ja auch schon die Frage auf, wird man jemals einen Film über Corona machen? Und dann haben alle gesagt, nein, das wird nie passieren, weil keiner will das sehen. Jetzt, knapp fünf Jahre her, schauen wir uns einen Film an, wo es tatsächlich um Corona geht, wo wir Masken sehen. Und die erste Intention, die mir da kommt, ist, Wahnsinn, ist das schon so lang her, das fühlt sich so unwirklich an. Also insofern, einerseits hat es nichts verändert, andererseits hat es alles verändert, das sehen wir in Eddington. Alex, ist aber trotzdem Corona, Covid, das Virus, hier eine Kulisse für eigentlich einen Film, um den es in der Hauptsache um Joaquin Phoenix geht, so wie in ganz vielen Filmen, in denen es um Joaquin Phoenix geht.
Ich meine, es ist sicher einmal als Kulisse aufgestellt. Es beginnt damit, es wird die Frage oder die schnell in Schreiereien und in Auseinandersetzungen mündende, ich muss hier keine Maske tragen, wer bezieht sich auf welche Gesetze und welche Regeln? Das ist einmal die Ausgangssituation. Ich glaube, natürlich hat die Debatte und diese Idee von Freiheit und individuellen Freiheitsrechten, die sich rund um Corona so extrem nochmal in die Höhe gepeitscht hat oder gepeitscht wurde, hat sehr viele Folgen gehabt, die wir heute in einem noch viel enormeren Ausmaß, glaube ich, als man es damals denken konnte, zu spüren bekommen. Wir haben das in Österreich mit dieser politischen Benutzung der Pandemie und der Pandemieregeln und der angeblichen staatlichen Repression und so ja erlebt, was die FPÖ da sozusagen veranstaltet hat. Aber das ist weltweit genützt worden in den unterschiedlichsten Formen. Was der Film schon sieht, ist, dass es nicht allein Corona ist und er nimmt zumindest ein zweites Ereignis, das für mich mindestens so, ich meine, ich kann als jemand reden, der jetzt in den Lockdown-Monaten und Corona-Monaten keinen Schaden davon getragen hat oder sich nicht unterdrückt gefühlt hat und so weiter, kann da nicht für andere Menschen sprechen, aber die Ermordung von George Floyd durch einen Polizisten in Minneapolis und die Black Lives Matter-Bewegung, die sich da rumherum sehr rasch, sehr global sichtbar gemacht hat und was das wiederum für Echos und Kugeln, wenn man schon bei Kugeln waren und bei Schrotflinten, Kugeln, die wieder zurückprallen, also die man abfeuert, die aber auch wieder in ungeahnter Weise in Richtungen zurückprallen, die man beim Schuss nicht merkt. Also diese Geschehnisse werden in Eddington mindestens genauso, wenn nicht sogar gewichtiger dann eingesetzt, um die sich aufschaukelnden, den sich aufschaukelnden Wahnsinn und die sich aufschaukelnde Gewalt irgendwie zu unterfüttern. Insofern ist das, wenn man jetzt diese 5 Jahre zurückschaut, vielleicht schon auch eine spezielle Konstellation von Dingen. Wir sind am Ende der Trump-Präsidentschaft 1. wir sind in dem Jahr, in dem es dann im November eine Wahl in den USA gibt. Es kommt diese Pandemie über die Welt. Es kommen die Black Lives Matter-Proteste und eine gewisse, auch in der akademischen Welt vielleicht, postkoloniale Selbstbezichtigungsdiskurs in der westlichen akademischen Welt wird noch einmal einen Schub stärker, kam mir vor. Und da ist ein Gemisch, das irgendwie, ich meine, Toxizität und das Toxische ist ja überhaupt ein Lieblingsbegriff dieser halben Dekade oder Dekade gewesen, aber das ist wirklich toxisch in viele Richtungen geworden. Und darauf setzt der Film, dass das jetzt schon die Zeit ist, sich das auch mal vor Augen zu führen alles.
Also es ist nicht nur Joaquin Phoenix.
Ich glaube nicht. Ich meine, die lieben einander offenbar. Und ich meine, was soll ich sagen? Joaquin Phoenix ist ein spannender Schauspieler. Also ich würde auch nicht Nein sagen, wenn ich ein amerikanischer Regisseur bin, der mit dem Phoenix arbeiten kann. Aber ja, es ist schon was leicht. Wie gesagt, in Bo is Afraid ist es noch extremer. Aber er ist schon irgendwie verknallt in den auf eine vielleicht auch psychosexuell spannende oder komplizierte Weise.
Da ist er nicht allein, muss man dazu sagen. Ein anderer Schauspieler, in den viele Filmemacher verknallt sind, ist Leonardo DiCaprio. Der trägt den Film One Battle After Another, würde ich sagen. Und einer meiner Kritikpunkte an diesem Film wäre jetzt zum Beispiel, dass es mir zu sehr, zu viel Leonardo DiCaprio ist. Zu viel Dude, Schauspielerei, Kiffer, Attitüde, zu viel Overacting. Und ich finde, all diese Filme, über die wir heute sprechen, die leben von diesen expressiven, fast grotesken Darstellungen. Wie siehst du das?
Also ich habe das eigentlich, zumindest was One Battle After Another und Bugonia betrifft, eher genossen, muss ich sagen. Und ich muss dir auch widersprechen, für mich ist nicht so, auch in meiner Erinnerung an den Film, dass One Battle After Another von DiCaprio getragen wird. Was den Film trägt, ist eine ganz eigentümliche Konstellation verschiedener, durchaus präsenter Figuren. Ich erwähne nur zum Beispiel, also von der, die Teyana Taylor haben wir schon erwähnt, die ist ja vielleicht 20 Minuten in dem Film präsent nur und dann verschwindet sie im Großen und Ganzen aus der Erzählung. Aber das ist eine unglaubliche Präsenz. Sean Penn können wir vielleicht extra besprechen, weil der halt den das, wenn man so will, karikaturhafte oder überzeichnete des Spiels am ehesten repräsentiert. Aber ich finde ganz, ganz wichtig die Figur des Benicio del Toro, dieser Zen-Meister oder Martial-Arts-Meister, der im Grunde ein gegenteiliges Männerbild präsentiert als dieser verkiffte, verlorene Ex-Aktivist oder Ex-militante Revolutionär DiCaprio. Mir kommt vor, dass vielleicht, dass man so sagen könnte, dass die Verhältnisse, die die Figuren zueinander und zur DiCaprio-Figur haben, dass die das tragende Element sind. Es mag aber auch schlicht daran liegen, dass ich an DiCaprio, ich bin jetzt nicht einer, der sagen würde, er ist in ihn verknallt, aber dass DiCaprio mir schon in vielen Rollen, ich war anfangs gar kein großer Fan, aber er hat mir sehr gefallen in den letzten, sagen wir, 15, 20 Jahren, wie er echt strange und nicht besonders liebenswürdige und nicht besonders attraktive und nicht wirklich zur Identifikation einladende Figuren fast aktiv sucht. Das würde ich für Phoenix auch geltend machen. Das sind schon mutige Stars, wenn man davon ausgeht, wie Superstars traditionell ihr Bild und ihr zu bewahren suchen oder sich nicht allzu weit von ihrer Persona zu entfernen. Das wären schon zwei Schauspieler, die das wagen oder wo das dann Teil der Persona wird.
Wir haben jetzt drei Filme stellvertretend für Verschwörungstheorien und alle drei haben mehr oder weniger diese fast übertrieben agierende Figuren. Braucht es das für diese Art von Film?
Es braucht es vielleicht nicht, aber erstens ist ja in der realen amerikanischen Politik die Karikatur schon Wirklichkeit geworden. Mhm. Das politische Personal ist tatsächlich grotesk und ich glaube sogar bewusst grotesk, weil sich das derzeit als das tauglichere Werkzeug in der politischen medialen Zone erweist und zumindest unter den Bedingungen, die derzeit die Idee von Öffentlichkeit prägen und auch, weil diese Schmierenkomödianten und Schauspieler wahrscheinlich über gar keine anderen Werkzeuge als diese Groteskerie verfügen. Das wäre das Erste. Das heißt noch nicht, dass man das jetzt spiegeln oder abbilden muss, aber es kann auch damit zu tun haben, dass sich ein gewisser empörter Realismus oder Naturalismus im Kino, zumindest für die diese Filme jetzt gemacht haben, abgenutzt hat oder dass diese klassische Form, aufklärerisch mit einer komplizierten oder bedrückenden politischen und gesellschaftlichen Lage umzugehen, dass sich die Mittel dieses Realismus, dass an die nicht mehr geglaubt wird und dass man bewusst artifizielle Stile, das sind jetzt vielleicht nicht artifizielle Schauspielstile, aber wenn man an die gesellschaftlichen Allegorien eines Jordan Peele zum Beispiel denkt, dann ist das auch weit weg vom Realismus oder so, also die drei Filme, die der bisher gemacht hat. Das ist vielleicht die Annahme, dass in der Karikatur eine Art Wahrheit erscheinen kann, die noch einmal was anderes in einer poetischen Form wie dem Kino. Ja? Das ist nicht Journalismus, das ist nicht 1:1, das ist eine andere Ebene der Stilisierung und das treiben diese Filme recht weit und sie haben das Personal dafür, das ist entscheidend. Das, was Sean Penn mit diesem Colonel Lockjaw macht oder alle die Emma Stone, ja, als diese CEO, das ist ja auch eine extrem zugespitzte Figur und der Jesse Plemons und Phoenix und so weiter, das sind Leute, die das sozusagen können. Man muss diese Spielweisen auch beherrschen. Das ist so ein Kippen ins Karikatureske oder so kann irrsinnig leicht schiefgehen.
Eine Verbindung jetzt von Eddington zu Bougonia wäre Emma Stone. Du hast sie ja schon angesprochen. Emma Stone spielt in Bougonia eine Chemiekonzernchefin, die entführt wird von einem Verschwörungstheoretiker, der von Jesse Plemons eben dargestellt wird. Warum landet Emma Stone so oft in diesen Filmen, wo sie sozusagen in andere Dimensionen auch aufsteigt, sowohl in psychische als auch körperliche, sage ich jetzt mal?
Tut sie das überhaupt auch schon in anderen Filmen?
Also in all ihren Lanthimos-Rollen, das ist ja ein wahnsinnig körperliches Schauspiel, das sie da auch immer bietet.
Also es hat viel mit dieser Beziehung zu tun. Also wenn wir schon jetzt den Begriff der Verknalltheit ein paar Mal benutzt haben, würde ich mal sagen, es ist relativ deutlich, dass Herr Lanthimos und vice versa auch, aber dass Herr Lanthimos eine, und ich meine das jetzt auf einer ganz züchtigen Ebene, große Verknalltheit in die Schauspielerin Emma Stone hat. Und ich glaube, sie in ihm jemanden gesehen hat und weiterhin sieht, der ihr dabei hilft, einfach in anderen vielleicht Regionen der amerikanischen Starschauspielerei sich zu bewegen als viele ihrer Kolleginnen. Also ich denke mir immer dann, jetzt ist Julia Roberts ist da zurückgekehrt in diesem Guadagnino-Film After the Hunt. Zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrer Karriere, in den Anfängen ihrer Karriere, hätte Julia Roberts vielleicht auch jemanden dieser Art gesucht, gewollt, gebraucht. Das kann einfach einer Schauspieler, so wie für DiCaprio eben, denke ich, die Begegnung mit Scorsese und das Geschehen seither einfach zentral war. Dazu kommt noch, mir ist jetzt erst bewusst geworden, dass Ari Aster ja auch ein Produzent von Bougonia ist. Also die beiden Filme, Eddington und Bougonia, sind nicht nur durch Emma Stone, sie ist ja in beiden drinnen. In Eddington spielt sie keine zentrale Rolle, aber da ist sie die Frau von Joaquin Phoenix. Aber auch Ari Aster ist ja offenbar mit Lanthimos befreundet. Also daraus, vielleicht ist das jetzt nicht so belastbar, wie es sein sollte, aber mir kommt schon vor, da handelt es sich auch, ich will nicht sagen um eine Clique, aber um eine befreundete, gemeinsam an bestimmten Dingen interessierte Truppe. Und Emma Stone ist irgendwie die Queen Bee dieser Truppe vielleicht. Der letzte Film, Kinds of Kindness, war eine große Enttäuschung, fand ich. Da haben die ganzen tollen Schauspieler nichts helfen können. Das war einfach ein Käse oder Restelverwertung. Bei Bougonia ist nicht mein Lieblingsfilm, aber da funktioniert die ganze Konstellation schon wieder etwas kraftvoller.
Finde ich auch. Also Kinds of Kindness hat mich total enttäuscht. Bougonia hat mich wahnsinnig erheitert im Kino. Ich hatte wirklich einen großen Spaß, Jesse Plemons und Emma Stone zuzusehen. Doris, du hast eine spezielle Kinoerfahrung mit Bougonia, hast du erzählt.
Ja, weil wir von Hinterhöfen noch nicht gesprochen haben, aber von denen sprechen wir vielleicht noch. Ich habe mir zur Vorbereitung dieses Podcasts den Film angesehen und ich war in einem, weil das von der Uhrzeit gepasst hat und nur zu dieser Uhrzeit gepasst hat, in einem Kino, in dem ich sonst nicht bin. Ich sage auch den Namen nicht. Das ist ein Mega-Holly-Cine-Irgendwas-Plex und ich war dort am Nachmittag. Und das ist schon einmal so, dass du da durchgehst durch so diverse Spielhöllen, Hallen und dann kommst du zum Kino und das sind natürlich, ich weiß nicht, 12 Säle oder so und es war wirklich niemand. Es war wirklich überhaupt niemand dort. Es hat dann quasi den Kartenabreißer, sowas gibt es offensichtlich noch, das ist auch irgendwie interessant grundsätzlich, dass es die noch gibt, Menschen, richtige Menschen, die das machen. Und dann bin ich in den Saal und der Saal war riesig und ich war alleine. Und bin dann nachher, hast du dich nicht gefürchtet? Nein, ich habe mich nicht gefürchtet, aber es war zumindest eine Erfahrung. Und die andere Erfahrung, die ich auch nicht kannte, und jetzt werden wir natürlich Menschen oder unsere geschätzten Zuhörerinnen und Zuhörer werden mich jetzt verachten, weil ich sage, ich bin so elitär und so überhaupt. Aber du sitzt da drinnen und du hast 17 Minuten, ich habe auf die Uhr geschaut, Werbung. Und zwar nicht Kino vorschauen oder so irgendwas, sondern es ist Werbung. Es ist Energy Drink, es ist Möbelhaus, es ist, ich weiß nicht was noch alles. Und dann beginnt dieser Film erst, ja. Und als ich jetzt Eddington gesehen habe, ja, habe ich mir gedacht, dieses Kino würde wirklich gut nach Eddington passen. Ich glaube, das könnte dort auch eine Rolle spielen. Also das wäre ein Drehort für die nächste, ich weiß nicht, ja, Verschwörungstheorie. Besser geht's fast gar nicht, ja, weil dann gibt's Kameras irgendwo und man könnte Dinge. Also ich habe mich tatsächlich wie in einem Film gefühlt. Alex, die Frage, die sich da für mich jetzt angeschlossen hat, was macht denn diese Kleinstädte und diese Hinterhöfe und diese unterirdischen Räume so interessant für Filme über Verschwörungstheorien?
Puh, ich meine, da fällt mir mal Ulrich Seidel und sein Film Im Keller ein. Die Keller und das, was in Kellern abgeht, ist schon seit längerer Zeit ein, soll ich sagen, ein Schauplatz oder eine Fragestellung, die dem Kino und auch der Literatur und den Künsten einiges geboten hat. Das, was du beschreibst, das hat was Dystopisches natürlich. Und jetzt könnte man eine ganze kulturpessimistische oder kulturphilosophische Sache anhängen, wo es mit dem Kino gerade so steht. Ja. Ich bemühe mich ja, Filme immer wieder so auch zu sehen, im regulären, normalen Kinoprogramm. Manchmal meinen früheren Kollegen, die Filmkritik betreiben, denke ich oft, ja, Pressevorführungen sind nochmal was anderes. Wir kommen gerade aus einer. Eddington war ja eine Pressevorführung. Da waren
das war meine erste.
Deine erste?
Ich schaue ja sonst nur Serien. Meine allererste Pressevorführung.
Aber da ist man zumindest mit mehr oder weniger bekannten Kollegen oder so. Und dann kann man gespuckt werden durchaus, manchmal, wenn man so, gerade wenn es ein Wochentag, Nachmittag ist und man fährt in eines dieser Stadtrand-Multiplexe raus. Ich habe einmal mit Regina, meiner Liebsten, und mit Josh Siegel aus New York, sind wir da nach Simmering gefahren zum Gasometer, um uns den Horrorfilm The Purge anzuschauen, der uns nicht schlecht gefallen hat, wie die ganze Serie, aber da waren wir die drei einzigen Personen in einem 500-Platz-Kino. Ich kenne das gut, was du sagst. Andererseits ist es aber nicht immer so. Ich und meine Frau, wir sagen oft, also wir wünschen uns manchmal, dass die Leute, die über Kino publizieren, schreiben, die Realität des Kinos, so wie es sich fürs Publikum darstellt, auch wahrnehmen. Manchmal ist es großartig und es kommen Communities zusammen und man erlebt da gemeinsam etwas oder es ist die Hütte voll, weil ein Musikfilm gezeigt wird und es kommen nicht unbedingt Cinephile, sondern es kommen Leute, die sich wegen der Musik oder des Musikers, um den es da geht. Also das kann unterschiedlichste Richtungen haben. Auch die Leute, die nur zur Biennale gehen oder die nur Filme auf Festivals anschauen, ist ein etwas verarmter Blick aufs Kino, weil da ist natürlich dann wieder der große Event und es ist immer alles ausverkauft und man muss sich in den ersten 14 Sekunden des Vorverkaufs für die Filme entscheiden. Die Realität des Kinos schaut anders aus. Sie schaut vielfältig aus, manchmal schaut sie so trist und dystopisch aus. Das nur jetzt in Klammer dazu gesagt, was das eigentümliche Schwanken dieses Ortes Kino in der heutigen Kultur betrifft. Aber wie soll ich sagen, du hast das eh gut beschrieben, diese Orte sind per se, natürlich, wenn man sagt, Welt der Verschwörungserzählungen, in solchen Kammern, da kann man ruhig den Begriff der Echokammer, der uns ja ständig begegnet, verwenden. In solchen Kammern entstehen die fantasierten, imaginierten Gespenster dessen, was uns dann in verwandelter Form gesellschaftlich bedrückt oder so. Und je mehr die Menschen, seien es jetzt wirkliche Keller und Kammern, in denen kein Ton hereindringt, in denen kein gegenläufiges Argument hereindringt. Also man kann die Echokammern, die als Metapher gemeint sind, und die wirklichen Kammern da durchaus als was Gemeinsames sehen. Und in dieser extremen Individualisierung, in der die individuelle Souveränität das höchste Gut sein muss und Ideen wie Solidarität oder alle Menschen auf dem Planeten sollen genug zum Essen haben, kaum mehr die Kraft zu haben scheinen, manchmal zumindest, kommt es mir so vor, die Vorderbühne der Politik zu betreten. In einer solchen Welt sind diese Isolationszellen, sagen wir mal, ein wichtiges und bedrückendes Motiv.
Gibt es denn eigentlich sowas wie eine Geschichte der Verschwörungstheorien im Kino? Beziehungsweise bei Serien weiß ich's, da ist also die Mutter der Verschwörung ist Akte X.
Naja, natürlich. Ja.
Das weist auch wirklich auf den totalen Imagewandel, den die Verschwörungstheorie oder die Anhängerinnen von Verschwörungstheorien haben, weil bei Akte X in den 90er Jahren war es ja noch so, dass sozusagen der Skeptiker, ja, also ich glaube nichts, ja, war irgendwie den, mit dem wir uns verbündet haben, weil wir
der Rationale.
Ja, genau, ja. Und jetzt ist es ja so, dass, oder sagen wir, der Agent Mulder ist der Schwurbler schlechthin, ja, geworden. Gibt es sowas wie eine Geschichte der Verschwörungstheorie im Kino?
Also ich kenne jetzt kein Buch oder keine
müsste man machen. Alex,
konsistente Bericht darüber. Aber ich würde meinen, wie sagt man, der UFO-Hype ist zumindest etwas, an dem das Kino seinen beträchtlichen Anteil hat. In den 50er Jahren hat die Populärkultur diese frühen Formen von Fantasie, dass jetzt die Aliens kommen, mit geprägt, mit angetrieben. Man hat dazu nicht Verschwörungsgeschichten gesagt, sondern das waren halt Science-Fiction-Filme oder die War of the Worlds oder die Außerirdischen kommen zu uns. Und relativ bald danach tritt das Motiv in dem schon anfangs erwähnten Film The Manchurian Candidate zum Beispiel besonders deutlich herein. Und das hat dann viel mit Anfang 60er Jahre Kennedy-Ermordung und mit den Erzählungen darüber, wer da jetzt eigentlich dahinter steckte. Ich sage das jetzt so spontan heraus, ohne lang darüber nachgedacht zu haben, aber mir kommt schon vor, dass das Kennedy-Attentat eine Art von Ursamen des ganzen Blumenstraußes von Typologien der Verschwörungserzählung ist. Und in der Zeit, interessanterweise, hat auch das amerikanische Kino, also sagen wir in der ersten Hälfte der 60er Jahre, begonnen, Politik entweder straightforwardly, also wirklich versuchend analytisch. Mein Protagonist meines Films, Henry Fonda, hat da öfter Politiker oder sogar den Präsidenten gespielt, oder in extrem zugespitzter Weise schon, durchaus mit Anteilen solcher Verschwörungserzählungen. Wenn ich an den General Ripper, gespielt von Sterling Hayden, in Stanley Kubricks Dr. Strangelove denke, der fantasiert von irgendwelchen, also auch außerirdischen Dingen. Und also das ist eine Figur, wie sie auch jetzt in Eddington vorkommen könnte. Also mir scheint, aus dieser Epoche heraus ist wirklich stark geworden schon sein Interesse am Paranoischen. Dass dieses Schwanken des Paranoischen zwischen einer, wie wir sagen würden, vollkommen abstrusen Verschwörungstheorie und dem Gefühl in der Watergate, in der Nixon-Ära, Vietnam-Ära, ich spreche jetzt mal primär über die USA, das Gefühl von irgendwelchen Kräften und Mächten, die sich nicht zeigen, betrogen zu werden, und dass es echt hartnäckige Investigativjournalisten braucht, wie den Woodward und den Bernstein zum Beispiel oder Seymour Hersh, um diesen Machaleukes und Machinationen und Verschwörungen auf die Spur zu kommen, sodass wir, das zeitunglesende oder fernsehende amerikanische Publikum, dann auf einmal erkennen müssen, dass ja de facto der Präsident Nixon im damaligen Fall, sich verschworen hat mit anderen. Das kippt dann so weit, und das erleben wir auch jetzt ständig. Und im Grunde läuft ja Bugonia auf genau so etwas hinaus. Ich weiß nicht, ob wir den Film spoilern dürfen, weil der jetzt schon ein paar Wochen im Kino ist. Aber das Ende ist im Grunde eine Art Rechtfertigung einer Verschwörungserzählung, wie wir sie die ganze Zeit als abstrus vorgeführt bekommen haben. Das heißt, allzu oft oder oft genug erlebt der politisch interessierte Bürger, ich will jetzt nicht da so banale regionale Details wie die Pilnacek-Geschichte ins Spiel bringen, von der wir auch noch gar nicht wissen, wo es hinausläuft, aber ich sage trotzdem, allzu oft erlebt man ja, dass das, was als Verschwörungserzählung abgetan wurde, dann de facto doch ziemlich nahe daran in Wirklichkeit geschehen ist. Wird man da selber zum Schwurbler? Dann, wenn man das merkt, na, man denkt sich nur, es gibt Verschwörungen. Das ist auch vielleicht wichtig. Der Paranoiker ist eine interessante Figur, weil der Paranoiker ist nicht einfach verrückt. Der Paranoiker setzt ja an Erfahrungen an, die sehr viele Menschen machen. Wenn man versucht, seine Bankgeschäfte zu erledigen oder am Telefon mit irgendeinem Beamten in direkten menschlichen Kontakt zu geraten und wird zu einem Chatbot und zu einer Maschine und ihrer Unfähigkeit, muss man ja ehrlichweise sagen, ausgesetzt, dann ist man ja nicht gleich paranoisch, wenn man sich denkt, in welcher Welt leben wir, bitte? Ja, was passiert gerade mit uns? Ich fühle mich wie in Bugonia, wenn ich eine Dreiviertelstunde mit jemandem von der Bank Austria reden will, aber es kommt nichts und ich darf dreimal an und so weiter. Ja, also das heißt, dieses Schwanken zwischen begründeten Zorn und begründeten Anger, wenn es ein rationalerer Mensch ist, dämpft man das wieder runter. Aber man will reagieren, man will irgendwie, ich sage es jetzt wirklich im blumigen Sinne, im Kopf gibt es eine kleine Person, die eine Pumpgun nehmen möchte und losballern möchte. Ja? Die meisten Menschen haben Mittel und Wege, diese Person mit der Pumpgun wieder ruhig zu stellen. Aber das kennt man von sich, deswegen sage ich es jetzt. Insofern ist das paranoische Moment immer sehr schwer. Wo endet ehrliche und begründete Entrüstung und wo beginnt die Paranoia und wo beginnen dann Logiken Platz zu greifen, die die Welt noch tiefer ins Unglück stürzen? Also das macht vielleicht auch diese Popularität solcher Figuren und Geschichten derzeit aus, dass sich viele Leute das fragen. Ja.
Weil du wieder auf Bourgogne zu sprechen gekommen bist und auf den Paranoiker, vielleicht nochmal aus dem eigenen Nähkästchen plaudernd. Soweit ich weiß, aus meinem familiären Umfeld, was ich auch seit Corona etwas radikalisiert hat hinsichtlich Verschwörungstheorien, sind Filme, die solche Theorien anheizen, Filme, von denen man es nie erwartet hätte. Zum Beispiel habe ich gehört, Kung Fu Panda 3 sei ein Film, der für manche Verschwörungstheoretikerinnen besonders bedeutsam ist. Auch der Begriff Mothership scheint sehr bedeutsam zu sein. Wenn man der Ansicht ist, dass man von Kräften regiert wird, die außerhalb der eigenen Welt existieren. Und genau dieser Ansicht ist ja der Protagonist in Bourgogne, der von Jesse Plemons gespielt wird. Und wie du schon gesagt hast, seine Theorie, er wird ja am Anfang als totaler Schwurbler auch dargestellt, auch weil man immer wieder Sympathien mit ihm hat, weil Jesse Plemons einfach auch ein wunderbarer Schauspieler ist, der das hinkriegt, dass man ihn einerseits eben als totalen Schwurbler identifiziert, andererseits aber irgendwie auch als liebevollen und auch klugen Mann. Und dieser Jesse Plemons, dessen Theorie wird ja am Ende quasi bestätigt. Jetzt haben all diese Filme einen relativ messy Umgang, würde ich sagen, mit Politik. Keiner dieser Filme legt sich wirklich fest. Ja. Bei One Battle After Another geht es um linken Widerstand. Teilweise wird sich darüber auch wieder lächerlich gemacht, genauso wie über die rechten Politiken, die dort agieren. Was ist deiner Meinung nach der Grund dafür, warum so wenig Wille da ist in diesem Kino, sich politisch irgendwo zu positionieren?
Also positiv aufgefasst würde ich sagen, das ist deswegen so, diese Politics sind messy in diesen Filmen, weil die Lage ja wirklich messy ist. Und zwar gemessen am traditionellen Verständnis des politischen Spektrums. Die Einordnungen, die wir da aus dem 20. Jahrhundert geerbt haben, was politische Strömungen oder Ideologien betrifft, die greifen, glaube ich, nicht mehr richtig. Eben, wie schon erwähnt, in so einer tribalistischen Welt mit diesem extremen Bedürfnis nach individueller Souveränität sind einfach Phänomene wie Aufstand oder Revolution oder Verschwörung einfach nicht mehr so klar konnotiert. In dem Paul Thomas Anderson Film gibt es einen kleinen Verweis auf die Schlacht von Algier, den Film von Cillo Pontecorvo über die Befreiungsbewegung in Algerien in den 50er und frühen 60er Jahren. Und der Anderson macht ganz deutlich, dass wir das als linke Nostalgie begreifen müssen, wenn sich der Ex-Revolutionär DiCaprio da im Fernsehen diese Schlacht von Algier
Das regt anschaut. Linke natürlich auf. Da habe ich schon sehr viel Kritik gehört diesbezüglich.
Ja, aber ich meine, die Fronten, so klar wie die Fronten damals beim antikolonialen Kampf zu verlaufen schienen, beim antikolonialen Kampf der Algerier, so klar ist es nicht mehr. Negativ könnte man schlicht sagen, dass diese Filme selber einfach gar keinen Willen oder keine übergreifende Idee mehr vertreten wollen, wie zum Beispiel schon gesagt, gesellschaftliche Solidarität oder so, oder dass sie einfach keine Chance mehr sehen, dass solche Dinge im Vordergrund der Debatten eine Rolle spielen könnten, weil eben so Dinge wie der diffuse Zorn und der Verschwörungsglaube, Stammesdenken viel, viel stärker sind in dieser Ära des libertären Autoritarismus. Das heißt, sie wagen zu wenig vielleicht, könnte man dann kritisch sagen. Ich würde das vielleicht bei Lanthimos und Asta sagen, da gibt es eine gewisse Neigung zum Zynismus oder, wie am Anfang gesagt, alles an die Wand knallen und es ist alles gleich verrückt, gleich viel wert, gleich wenig wert. Das ist einer der Gründe, warum ich den One Battle After Another so schätze. Ich sehe das schon bei diesem Film anders. Ich sehe, dass da eine nachvollziehbare politische Haltung illustriert wird. Ich glaube nämlich nicht, dass der Weg aus dem Autoritarismus durch irgendwelche Erinnerungen oder Wiederaufwärmungen cooler Terroristen oder Aktivisten, Guerillakämpfer der Zeit um 1970 bewerkstelligt werden kann. Ich finde es sehr nachvollziehbar, dass diese Idee, die von Weather Underground oder den Black Panthers herrührt, dass die Limits und ja, die Beschränktheiten dieser politischen Aktivitäten uns auch mal deutlich werden, was der Pynchon in dem zumindest grob zugrunde liegenden Roman Vineland ja auch schon getan hat, aber dass es so andere Wege gibt und die erwähnte solidarische Praxis des Zen-Meisters Benicio del Toro ist so eine ganz offensichtlich vertretene Option, die der Film stark macht und am Ende der quasi Loser Terrorist von früher, Leonardo DiCaprio, wie der mit seiner Tochter, die er mit Hilfe vieler anderer zu retten vermag, vor dem Colonel Lockjaw und anderen Kräften und den White Supremacy-Kräften, die der Film ja auch vorführt, wie da eine Art Handover, vielleicht nicht revolutionärer, aber progressiver Ideen stattfindet und wie das am Ende auch nicht in ein Woke-Bashing auf das hinausläuft, wie es ein bisschen bei Eddington man das Gefühl haben kann, sondern woher eine reale Option der jetzt jungen Generation, die vielleicht solche Väter und Mütter hat, vorgeführt wird. Also mir kommt vor, das ist nicht einfach nur messy politics, sondern ein sehr komplexer und kluger Versuch, politische Handlungsoptionen, obwohl es ein crazy Film ist, ja, aber trotzdem am Horizont erkennbar zu machen.
Jetzt möchte ich nochmal auf das Genre allgemein zu sprechen kommen. Ich bin zumindest der Meinung, diese drei Filme, über die wir jetzt primär gesprochen haben, kann man einem Post-Covid-Kino zusprechen mit messy politics, auch so einem grotesken Schauspiel, einen sehr schwarzen Humor, Erzählstrategien, die auch teilweise sehr in die Länge gehen und sich dann wieder verzweigen und, wie gesagt, bestimmte groteske Figuren in ihr Zentrum stellen. Und dann haben wir sowas wie Catherine Bigelow's A House of Dynamite, der, wie ich sagen würde, eher seinem Post-9-11-Kino zugesprochen werden kann. Eigentlich ein sehr klar strukturierter Polit-Thriller, der eine atomare Gefahr am Horizont aufmacht. Was ist denn deine Haltung zu A House of Dynamite?
Ich erwarte mir von dieser Filmemacherin eigentlich immer spannende Angebote und war sehr beeindruckt, muss ich sagen. Ich habe ihn halt nur im Streaming sehen können, weil Österreich zu den unwichtigen Märkten gehört, in denen der Film nicht einmal eine Proforma-Kinoauswertung genießt, wie er sie doch in Deutschland, Frankreich und so weiter genießt. Und ich hätte ihn gern auf einer großen Leinwand gesehen. Der ist sehr geteilt rezipiert worden und ich war ein bisschen unsicher durch das, was ich so las und war dann umso mehr angetan, weil diese sozusagen Dreifachwiederholung ein und desselben Geschehens aus drei verschiedenen Perspektiven, mir ist das durchaus nachvollziehbar erschienen und man versteht die durchaus komplizierten Vorgänge dann auch wirklich ein bisschen besser, wenn man sie mehrfach vorgeführt bekommt. Es gehört einfach zu ihrem, das ist in Hurt Locker ja schon, da hat sie das ja schon demonstriert, dass sie so einen quasi pseudodokumentarischen, trockenen Thriller-Stil, also nicht nur bevorzugt, sondern auch sehr gut kann. Ich würde die Dinge nicht gegeneinander ausspielen. Ich würde von dieser Regisseurin mir auch nicht viel erwarten, wenn sie jetzt stilistisch in Richtung Yorgos Lanthimos gehen würde. Aber ich würde sagen, wir haben vorher über die 60er Jahre geredet und einer der Gründe, warum ich das faszinierend fand, war, dass es mich wirklich zurückkatapultiert hat, wieder in diese Zeit der großen nuklearen Ängste, wie sie doch für in Europa wie in den USA, in der Populärkultur, in der Literatur, in der Philosophie und im Kino eben auch grassierten. Und da musste ich notgedrungen vielleicht an den Film Failsafe, Angriffsziel Moskau denken, in dem Henry Fonda den US-Präsidenten spielt und es steht im Grunde der Dritte Weltkrieg vor der Tür oder die Auslöschung der Welt durch Atombomben ist zumindest eine Option. Auch ein ganz ernsthafter, harter und packender Film, der sich jeden Humor gewissermaßen verkneift. Und im gleichen Jahr kam der schon erwähnte Dr. Strangelove raus, der es wagt, eine ähnliche Konstellation, eine ähnliche Situation mit diesem extremistischen Spiel, mit diesem schwarzen Humor, mit diesen man kann es ja gar nicht fassen, Haltung unter das Volk zu bringen. Das war der erfolgreichere der beiden Filme. Failsafe war kein großer Hit. Ich habe mir dann gedacht, okay, One Battle After Another ist natürlich thematisch jetzt nicht besonders nahe an Dingen wie Dr. Strangelove, aber die zwei Filme, nämlich einerseits One Battle After Another von Anderson und House of Dynamite von der Bigelow, kommen mir jetzt auch vor wie zwei Partner im selben Jahr. Der eine arbeitet mit diesem Karikaturhaften, also wenn man sich an Dr. Strangelove erinnert, die Peter Sellers Figur, dem immer der rechte Arm zum Hitlergruß ausrutscht, als quasi wären Herr von Braun, vieles mehr. Der wagt diese seltsame, aber bezwingende Stilistik, und die andere, um nichts weniger relevant, Bigelow, macht etwas, so wie Sidney Lumet damals mit Failsafe. Das heißt, wenn man das Kino anschaut und sich fragt, hat das Kino etwas zu sagen zu diesem Alarmzustand, in dem sich die Welt oder viele Menschen zumindest auf der Welt derzeit befinden, dann würde ich anhand dieser Beispiele, wie auch damals anhand der beiden Beispiele des Jahres 1964, sagen, ja, das Kino hat weiterhin eine Menge zu sagen und tut es legitimerweise mit sehr verschiedenen stilistischen Mitteln. Ich würde dann diese beiden als die Repräsentanten eines ernsthaft poetischen Redens über die politischen und gesellschaftlichen Krisen heute ansehen und den Bugonia und vor allem Eddington mit etwas mehr Zweifeln belegen, ob das wirklich die zielführenden Arten und Weisen des poetischen Redens über die Gegenwart sind.
Jetzt hast du schon vorgegriffen auf unseren Abschluss. Ich wollte nämlich ein Ranking haben, Best to Worst. Dann gehe ich mal davon aus, dass das in deinem Fall ist, wenn du es nochmal wiederholen kannst.
Für mich ist wirklich One Battle After Another einer der großen Filme der letzten 10 Jahre. Und ich mag die Filme von Paul Thomas Anderson immer mehr oder weniger sehr. The Master war mein bisheriger Lieblingsfilm. Der tritt jetzt neben The Master als meinen bisherigen Lieblingsfilm. Ich würde dann wahrscheinlich House of Dynamite nennen, Bugonia, also unterhaltsam ist er sowieso. Er ist halt ein bisschen so ein Modellfilm, es ist ein bisschen so ein Bubenfilm, sich auch vielleicht in irgendeinem Keller oder so einem Jugendzimmer, sich am Boden mit Bauklötzen eine Welt ausmalen, das Fauteuil ist da, die Folterkammer ist dort, die Frau, die wir zu entführen trachten, ist da, und der ganze Film hat ein bisschen sowas, so ein Gedankenmodell, das zieht er aber natürlich sehr gekonnt durch, hat fantastische Darsteller dafür. Ich will ihm gar nichts Böses sozusagen. Das ist schon ein guter Film. Aber er bewegt mich weniger vielleicht als die anderen. Und Eddington würde dann, obwohl der für den vor allem am Anfang auch durchaus einiges spricht, aber der kommt nicht in diese Regionen für mich.
Und du, Doris?
Ich möchte hier noch eine Serie einbringen, nämlich Pluribus, Vince Gillian, der wirklich auch da eine Dimension, natürlich auch, würde ich jetzt einmal so in dieser Bugonia-Eddington-politische Verschwörung, aber nicht quasi in der Ernsthaftigkeit, eine absolute Empfehlung. Es ist schrill, es ist schräg, die Hauptdarstellerin ist super, und also man kann sich das absolut anschauen, man muss es gesehen haben.
Ich warte schon als großer Fan von Better Call Saul mit Rhea Seehorn und Breaking Bad, freue ich mich schon sehr drauf. Ich habe nur gehört, dass die das jetzt in Stücken erst veröffentlichen. Ich glaube, ich warte, aber das steht ganz oben auf meiner Liste.
Kurz zu meinem Ranking. Ich würde tatsächlich Bugonia auf Platz 1, weil ich wirklich fokussierte Kammerspiele sehr schätze und diesem Film wahnsinnig viel abgewinnen konnte, auch seinem Humor und seinem letzten Akt. Den fand ich absolut treffend und wunderbar inszeniert. One Battle hatte ich einige Vorbehalte, aber ich werde die nächste Woche, und das ist vielleicht ein kleiner Tipp, nochmal im Gartenbaukino auf 70 mm ansehen.
Ich auch.
Genau, dann sehen wir, weil ich habe ihn auch nur in der Presseverfügung gesehen, und wenn man ihn dann mit Publikum auf 70 mm im Gartenbaukino sieht, könnte es anders einen anderen Effekt haben auf mich. Pluribus, tolle Serie. Ich liebe Vince Gilligan und Rhea Seehorn in der Hauptrolle. Absolut top. Und ja, Eddington ist bei mir leider auch eher abgeschlagen auf einem letzteren Platz.
Ja, es können nicht alle siegen. Wir vielleicht schon, weil unser Podcast ist damit am Ende. Ich sage vielen lieben Dank fürs Dasein, Alexander Horvath.
Gerne.
Und das Initiieren der ersten Filmedition, Valerie. Das geht auf deine Kappe.
Ja, danke. Ich hoffe, dass es noch weitere Folgen gibt.
Das hoffe ich doch auch sehr. Ja, und das war's schon wieder mit Serienreif. Wenn euch dieser Podcast gefällt und euch diese Sondersendung gefallen hat, dann hinterlasst gerne einen Kommentar und empfehlt uns auf allen sozialen Plattformen weiter. Und ganz grundsätzlich freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung, damit ihr keine Folge verpasst. Abonniert uns, wo immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Scholt Wilhelm an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye.
Dieser Podcast wird unterstützt von Sky.